Ich lese einige Worte Jesu an zwei Gemeinden aus Offenbarung 3, die ersten drei Verse. Und dem Engel der Gemeinde in Sardes schreibe: Dies sagt der, der die sieben Geister Gottes und die sieben Sterne hat. Ich kenne deine Werke, dass du den Namen hast, du lebest und bist tot. Wach auf und stärke das Übrige, das im Begriff stand zu sterben. Denn ich habe vor meinem Gott deine Werke nicht als völlig erfunden. Denke nun daran, wie du empfangen und gehört hast, und bewahre es und tue Buße. Wenn du nun nicht wachst, werde ich kommen wie ein Dieb, und du wirst nicht wissen, zu welcher Stunde ich über dich kommen werde. Das unterscheidet sich in vielerlei Hinsicht nicht von dem, was Gott zu Israel sagte. Für mich sind das in etwa dieselben Worte. Doch dann, im letzten Sendschreiben an die Gemeinde zu Laodicea, sagt der Herr in Offenbarung 3,14: Und dem Engel der Gemeinde in Laodicea schreibe: Dies sagt der Amen, der treue und wahrhaftige Zeuge, der Anfang der Schöpfung Gottes. Ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch heiß bist. Ach, dass du kalt oder heiß wärest! Also, weil du lau bist und weder heiß noch kalt, werde ich dich ausspeien aus meinem Munde. Das sind klare Worte. Könnten sie auf Teile des Leibes Christi zutreffen? Gibt es Teile des Leibes Christi, die weder heiß noch kalt sind? Wie viele gibt es, die nicht so sind? Ich wiederhole nun kurz meine drei Gründe, warum ich diese sogenannte Ersatztheologie nicht akzeptieren kann. Erstens, sie diskreditiert die Zuverlässigkeit der Schrift. Zweitens, sie bringt die Treue Gottes in Misskredit. Drittens, sie unterminiert die Sicherheit der Gemeinde. Gehen wir nun weiter. Wir kehren zurück zum Neuen Testament und ich möchte eines festhalten. All das, worin die Menschen Vorbehalte gegenüber Israel haben, gilt auch für die Gemeinde. Gott verfährt mit dir und mir genauso, wie er mit Israel verfahren ist. Was Gott für uns tut, beruht nicht auf dem, wie gut wir sind oder dass wir es verdient hätten, sondern allein auf seiner souveränen Entscheidung. Ich wiederhole, was ich in der letzten Lehreinheit schon sagte: Du bist nicht in erster Linie Christ, weil du Christus erwählt hast. Du bist in erster Linie Christ, weil Christus dich erwählt hat. Und wenn Christus dich nie erwählt hätte, wärst du auch nie in der Lage gewesen, dich für ihn zu entscheiden. Der Ursprung von allem ist der Wille Gottes, die Souveränität Gottes und die Wahl Gottes. Das gilt für Israel wie für die Gemeinde. Und zu studieren, wie Gott an Israel handelt, ist eine großartige Lektion darüber, wie er an uns handelt. Ich möchte euch dies anhand einiger Schriftstellen aus dem Neuen Testament verdeutlichen. 1. Petrus 1, 1 bis 2. Petrus, Apostel Jesu Christi, den Fremdlingen von der Zerstreuung von Pontus, Galatien, Kappadokien, Asien und Bithynien. Petrus schreibt hier an gläubige Juden. Das wird in dieser Übersetzung nicht ganz klar, aber das Wort, das hier als Fremdlinge übersetzt wird, lautet im Griechischen Diaspora. Ich weiß nicht, ob ihr dieses Wort kennt, aber mit Diaspora bezeichnet man Juden, die außerhalb des Landes Israel wohnen. Es ist also eine interessante Tatsache, dass dieser Brief zwar allen Christen gilt, aber doch in erster Linie an gläubige Juden geschrieben wurde. Es heißt nun über diese Menschen am Ende von Vers 1, die auserwählt sind nach Vorkenntnis Gottes des Vaters. Warum sind wir gläubig? Weil Gott uns auserwählt hat. Warum hat er uns auserwählt? Auf der Grundlage seiner Vorkenntnis. Er wusste im Voraus, was er aus jedem von uns machen konnte. Wenn du das erst einmal begriffen hast, löst sich deine Unsicherheit allmählich in Luft auf. Du musst dich nicht mehr so anstrengen, du musst einfach nur glauben. Du musst die Tatsache akzeptieren, dass Gott dich auserwählt hat. Ich selbst hätte mich vielleicht nicht auserwählt, aber Gott hat mich auserwählt. Warum hat er mich auserwählt? Auf der Grundlage seiner Vorkenntnis. Mit anderen Worten, Gott wusste von Ewigkeit an, was er mit mir würde anfangen können. Gott weiß von Ewigkeit an, was er mit jedem Einzelnen von euch anfangen kann. Das erleichtert mich so sehr. Ausschlaggebend ist nicht, wie sehr du dich bemühst oder anstrengst. Paulus sagt, und wir lasen das ja bereits, demnach kommt es nicht auf jemandes Wollen oder Laufen an, sondern auf Gottes Erbarmen. Für mich ist es eine große Freude, dem Leib Christi diese Botschaft zu bringen, denn die meisten Christen unserer Zeit, mit denen ich es zu tun habe, haben diese Tatsache völlig aus den Augen verloren. Du bist ein Christ, weil Gott dich auserwählt hat. Er hat dich auserwählt in dem Wissen, was er mit dir tun kann. Beschwer dich also nicht über all deine Unzulänglichkeiten, denn Gott kannte sie alle. Und er erwählte dich in gewissem Sinne gerade wegen ihnen. Denn Gott hat das Schwache erwählt, das, was verachtet ist, gerade das, um darin seine Kraft zu demonstrieren. Dein größtes Problem besteht nicht darin, dass du nicht gut genug wärst, sondern vielleicht darin, dass du denkst, du wärst zu gut. Machen wir weiter mit der folgenden Aussage aus 1. Petrus. Die auserwählt sind nach Vorkenntnis Gottes des Vaters durch das heiligende Werk des Geistes. Wenn Gott dich auserwählt hat, beginnt sein Geist an dir zu wirken. Und die meisten von uns bemerkten dies gar nicht, als es anfing, stimmt's? Ich kann euch kurz von mir selbst berichten. Als ich in die britische Armee eingezogen wurde, begann ich, die Bibel zu studieren, obwohl ich noch gar kein Christ war. Und da man mich jeden Tag in der Bibel lesen sah, bat mich der Kaplan einmal, an Pfingsten die Tageslesung zu halten. Ich war sehr stolz auf meine Fähigkeit, Englisch zu lesen und hatte auch Shakespeare und dergleichen studiert, und deshalb dachte ich, ich werde ihnen mal zeigen, wie man das liest. Ich ging den Text durch, bereitete mich vor, übte die Pausen ein und die Atemtechnik. Doch als ich die Stelle dann vorlas, kam ich mir vor wie ein Blasebalg. Kaum hatte ich drei Worte gelesen, musste ich tief und schwer atmen und ich konnte kaum weitersprechen. Ich hatte keine Ahnung, was da mit mir geschah, aber es war auf jeden Fall demütigend. Wisst ihr, was das war? Das war der Heilige Geist. Du fragst, ob ich wiedergeboren war? Nein, ich wusste nicht mal, was es heißt, wiedergeboren zu sein. Ich hatte keine blasse Ahnung. Ich versuchte nicht mal, wiedergeboren zu werden. Doch Gott wirkte an mir. Warum? Weil er mich auserwählt hatte. Das war der Grund. Lesen wir weiter. Durch das heiligende Werk des Geistes, auf das ihr Jesus Christus gehorcht und mit seinem Blut besprengt werdet. Seht ihr, der Heilige Geist bringt euch an den Punkt, an dem ihr Jesus Christus begegnet und ihm gehorcht. So machte er es mit mir. Ich begegnete Ende Juli mitten in der Nacht Jesus auf der Stube einer Kaserne. Doch schon vorher hatte der Geist Gottes, wie ich eben geschildert habe, an mir gewirkt. Und er brachte mich zu Jesus. Und weil es der Geist war, gehorchte ich ihm und unterstellte mich ihm. Und dann wurde ich mit dem Blut besprengt. Versteht ihr, die Ungehorsamen werden nicht mit dem Blut besprengt. Ihr müsst zuerst an den Punkt kommen, an dem ihr gehorsam werdet, bevor ihr mit dem Blut besprengt werden könnt. Und wenn ihr diesen Punkt des Gehorsams verlasst, verlasst ihr damit auch den Schutz des Blutes. Das Blut wird nicht auf die Ungehorsamen gesprengt. Habt ihr das verstanden? Das ist sehr wichtig. Wenn wir im Licht wandeln, wie er im Licht ist, reinigt uns das Blut Jesu fortwährend von aller Sünde. Sobald wir das Licht verlassen und ungehorsam werden, gibt es nur eine Lösung, wieder zurück ins Licht. Sehen wir uns noch eine andere Bibelstelle an, Römer 8, 29 bis 30, da heißt es über dich und mich, denn die er, also Gott, vorher erkannt hat, die hat er auch vorher bestimmt, dem Bilde seines Sohnes gleichförmig zu sein, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Die er aber vorher bestimmt hat, diese hat er auch berufen. Und die er berufen hat, diese hat er auch gerechtfertigt. Die er aber gerechtfertigt hat, diese hat er auch verherrlicht. Wo beginnt diese Kette? Sie beginnt, wie auch Petrus sagt, mit der Vorkenntnis Gottes. Und nachdem Gott uns vorher erkannt hatte, erwählte er uns. Er traf diese Entscheidung schon vor der Schöpfung. Bevor die Welten erschaffen wurden, erwählte Gott dich und mich. Nachdem er uns erwählt hatte, hat er uns vorherbestimmt. Das heißt, er plante den Weg, den unser Leben nehmen würde. All das geschah in der Ewigkeit, lange bevor es ein Volk namens Israel gab, lange bevor es irgendetwas gab, das man als Gemeinde oder Leib Christi bezeichnet. Gott hat uns vorher erkannt. Er hat uns auserwählt, er hat uns vorherbestimmt. Ich möchte, dass ihr mir das nachsprecht, aber bezieht die Worte auf euch selbst ganz persönlich. Sprecht mir bitte nach. Gott hat mich vorher erkannt. Er hat mich auserwählt. Er hat mich vorherbestimmt. Atmet einmal tief durch und entspannt euch. Ihr braucht nicht so besorgt und ängstlich zu sein. Gott hat die Situation unter Kontrolle. Er hat seine Wahl getroffen und wird seine Meinung nicht ändern. Und alles in der Menschheitsgeschichte ist eine Verwirklichung der Ziele Gottes. Er hat dich vorherbestimmt. Ich sage oft zu den Leuten, du bist kein Zufall, du bist Teil des ewigen Planes Gottes. Versteht ihr? All das gilt für die Gemeinde, aber genauso auch für Israel. Wenn wir diese Wahrheiten in Bezug auf Israel über Bord werfen, werden wir sie in Bezug auf die Gemeinde auch nicht lange festhalten. Und wir werden die Verlierer sein, nicht Israel. Nachdem Gott diese drei Dinge getan hat, vorher erkannt, auserwählt und vorherbestimmt, hat er uns berufen. Das ist der entscheidende Moment im Leben eines Menschen, der Augenblick, in dem Gott dich beruft. Ich hatte von der Lehre her keine Kenntnis der christlichen Wahrheiten oder des Evangeliums. Ich war lediglich Philosoph. Doch als dies in meinem Leben geschah, sagte eine Stimme in meinem Inneren zu mir, du solltest jetzt darauf reagieren, vielleicht spricht er nie wieder zu dir. Und ich reagierte. Gott sei Dank, ich reagierte. Es war für mich absolut klar. Das war der Augenblick, in dem sich mein Schicksal entschied. Ich wusste nicht, was geschehen würde, aber ich wusste einfach, dass dies meine Chance war. Und Gott sei Dank schenkte er mir die Gnade, diese Chance zu ergreifen. Nachdem Gott uns berufen hat und wir darauf reagieren, rechtfertigt er uns. Er spricht uns frei von der Sünde. Gerechtfertigt heißt nicht schuldig. Vom obersten Gerichtshof des Himmels wird über deinem Leben der Schiedsspruch nicht schuldig ausgesprochen. Du standst wegen eines Kapitalverbrechens vor diesem Gericht und die obligatorische Strafe für dieses Verbrechen war die Hinrichtung. Du wartest nervös auf dein Urteil und dann ergeht der Spruch nicht schuldig. Die Christen haben den Blick dafür verloren, was es heißt, gerechtfertigt zu sein. Gerechtfertigt zu sein heißt nicht das Beste, was ich tun kann, tun und dann hoffen. Es heißt, den Mantel der Gerechtigkeit Christi angezogen zu bekommen. Wenn Gott uns das Kleid des Heils anzieht, dann gibt er noch etwas dazu. Wisst ihr was? Den Mantel der Gerechtigkeit. Das heißt es, gerechtfertigt zu sein. Es ist so, als hättest du nie gesündigt. Du hast es nicht verdient, ich habe es nicht verdient. Unsere Anstrengungen und unsere Religiosität werden nichts dazu beitragen. Das geschieht, weil Gott entschieden hat, dass es geschehen soll. Ich möchte euch sagen, dass ich an den Punkt gekommen bin, an dem ich Gott vertraue, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Ich traue ihm das viel mehr zu als mir. Ich habe in meinem Leben viele dumme Entscheidungen getroffen. Gott hat noch nie eine dumme Entscheidung getroffen. Du kannst ihm vertrauen. Entspanne dich und atme tief durch. Du kannst ihm vertrauen. Er ist verlässlich. Das ist die Botschaft, die der Leib Christi wegen seiner falschen Haltung gegenüber Israel zum Teil verloren hat. Gott sagt, wer Israel antastet, tastet meinen Augapfel an. Machen wir weiter. Sobald du gerechtfertigt bist, bist du verherrlicht. Ich kann nicht näher darauf eingehen, ich lehrte bereits darüber in unserem ersten Lehrblock über den Römerbrief. Verherrlicht heißt, dass du mit Jesus auf dem Thron sitzt. Epheser 2, 4 bis 6. Er hat uns nicht nur lebendig gemacht, er hat uns nicht nur auferweckt. Was tat er danach? Er hat uns auf den Thron gesetzt. Und all das steht in der Vergangenheitsform. Rein physisch sitzt du dort, wo du gerade bist. Doch geistlich gesehen sitzt du mit Christus auf dem Thron. Wenn wir in diesen Kategorien denken, ist es lächerlich zu meinen, wir könnten uns das je verdienen oder hätten es verdient oder wären so gut, dass es uns zusteht. Wir bekommen es nur, weil Gott sich dafür entschieden hat, es uns zu geben. Das Beste, was du darauf erwidern kannst, ist Danke. Wie wär's? Warum sagst du nicht einfach hier und jetzt Danke Gott. Gott zu danken ist die reinste Ausdrucksform des Glaubens. Wenn du nichts anderes mehr tun kannst, so wie Jona im Bauch des Fisches, kannst du immer noch danken. Als Jona anfing, Gott zu danken, konnte ihn der Fisch nicht mehr halten. Einige von euch schulden Gott etwa eine halbe Milliarde Dankeschöns. Ihr könntet jetzt damit anfangen, es abzubezahlen, aber dankt im Glauben und nur im Glauben darauf, was Gott seinen Worten zufolge getan hat. Eine weitere herrliche Schriftstelle ist 2. Timotheus 1, 9, meiner Meinung nach eine atemberaubende Schriftstelle. Ich sage den Leuten oft, wenn dich die Bibel nie überrascht, hast du sie nie wirklich gelesen. Sie ist ein erstaunliches Buch. 2. Timotheus 1, 9, Gott hat uns errettet und berufen mit heiligem Ruf. Nicht nach unseren Werken, also nicht auf der Grundlage dessen, was wir getan haben, sondern nach seinem eigenen Vorsatz und der Gnade, die uns in Christus Jesus vor ewigen Zeiten gegeben ist. Eine andere Übersetzung sagt, vor Anbeginn der Zeit. Gottes Vorsatz und Gnade für uns stand von Anbeginn der Zeit fest. Dein Szenario wurde in der Ewigkeit geschrieben. Du brauchst nichts anderes zu tun, als deine Rolle zu spielen. Dann noch 1. Thessalonicher 5, 23, 24, eine jener Bibelstellen, die Ruth und ich proklamieren. Er selbst aber, der Gott des Friedens, heilige euch völlig. Und vollständig möge euer Geist und Seele und Leib untadelig bewahrt werden bei der Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. Glaubt ihr, ihr könnt das aus eigener Kraft bewerkstelligen? Und dann heißt es, treu ist, der euch beruft, er wird es auch tun. Wovon sind wir abhängig? Von der Treue Gottes, nicht von unseren Anstrengungen, unserer eigenen Gerechtigkeit, unserer Religiosität. Was für eine Offenbarung! Sie ist atemberaubend. Ihr könnt eine Woche lang über diese Wahrheiten nachsinnen und nicht einmal ansatzweise die Realität begreifen, die sie repräsentieren. Doch wenn die Gemeinde Römer 9 bis 11 ignoriert, wird die Gemeinde ärmer und nicht Israel. Gott ist für Israel verantwortlich, aber wir verlieren einen zentralen Teil unseres Erbes. Wir müssen nun wieder zurück, schlagen wir kurz Römer 9, 14 auf. Was sollen wir nun sagen? Ist etwa Ungerechtigkeit bei Gott? Das sei ferne, denn er sagt zu Mose, ich werde begnadigen, wen ich begnadige, und werde mich erbarmen, wessen ich mich erbarme. Seht ihr, die Gerechtigkeit Gottes ist fest und unwandelbar. Ihr könnt kein Jota davon ändern oder wegnehmen. Wenn ihr Gerechtigkeit wollt, könnt ihr sie haben. Ich hörte, wie ein Mann einmal sagte, ich erbitte nichts anderes als Gerechtigkeit. Ich dachte mir, Gott hilf ihm, damit er nicht bekommt, worum er bittet. Ihr könnt Gerechtigkeit haben, wenn ihr wollt. Gott ist gerecht. Seine Gerechtigkeit folgt einem Maßstab. Sie ist so exakt wie mit einem Maßband ausgemessen. Seine Gerechtigkeit richtet sich nach einem bestimmten Maßstab. Es gibt nicht die allergeringste Abweichung oder Toleranz. Er weicht keinen Millimeter davon ab. Wenn du das willst? Doch keiner von uns kann es sich leisten, um Gerechtigkeit zu bitten. Wie viele von euch wissen, was in Römer 6, 23 steht? Denn der Lohn der Sünde ist der Tod. Der Lohn ist das, was du verdient hast. Wenn du deinen Lohn willst, wird Gott ihn dir nicht vorenthalten. Komm, streck deine Hand aus und du wirst deinen Lohn bekommen, doch der Lohn der Sünde ist der Tod. Die Alternative ist die kostenlose Gabe Gottes, das ewige Leben. Die kannst du dir nicht verdienen. Du wirst sie nie verdient haben. Du musst dich entscheiden, will ich meinen Lohn oder will ich mein Geschenk? Und dann nennt Paulus den Pharao als Beispiel. Gehen wir zurück zu Römer 9,16. Demnach kommt es nicht auf jemandes Wollen oder Laufen an, sondern auf Gottes Erbarmen. Denn die Schrift sagt zum Pharao, und das stammt aus 2. Mose, eben hierzu habe ich dich erweckt, damit ich meine Macht an dir erzeige und damit mein Name verkündigt werde auf der ganzen Erde. So denn, wen er will, begnadigt er, und wen er will, verhärtet er. Du sagst, das ist nicht fair. Gott wird in deinem Fall Gerechtigkeit walten lassen, wenn du das möchtest. Doch wenn du Gnade willst, dann erbitte nicht das, was fair ist, denn Gnade ist nicht fair. Schließlich geht sie über das hinaus, was du verdient hast. Schlagen wir noch Sprüche 16,4 auf, einen wirklich herrlichen Vers. Alles hat der Herr zu seinem Zweck gemacht, so auch den Gottlosen für den Tag des Unglücks. Das ist eine ganz grundlegende Aussage. Auch der Gottlose hat seinen Platz im Plan Gottes. Das herausragendste Beispiel hierfür ist vermutlich der Pharao. Gott sagt zu ihm: Eben hierzu habe ich dich erweckt, damit ich an dir in deiner Bosheit jedermann meine Macht zeige. Und jeder weiß, dass Gott das Herz des Pharao verhärtete. Doch die meisten Menschen nehmen sich nie Zeit, den ganzen Bericht zu lesen. Ich habe ihn sorgfältig studiert und ihr findet das Ergebnis in eurer Studienhilfe. Zunächst einmal, noch bevor Gott irgendetwas getan hatte, verhärtete der Pharao selbst 7-mal sein Herz. Dann verhärtete der Herr das Herz des Pharao 1-mal. Dann verhärtete der Pharao noch 2-mal sein eigenes Herz. Schließlich verhärtete der Herr das Herz des Pharao noch 6-mal. Gott verhärtete das Herz des Pharao erst dann, nachdem dieser selbst 7-mal sein Herz verhärtet hatte. Gott sagte im Endeffekt: Nun, wenn du starrsinnig und widerspenstig sein willst, dann schau, wie starrsinnig und widerspenstig ich dich machen kann, denn ich werde meine Macht an dir demonstrieren. Das Herz des Pharao wird in der Bibel mit den beiden Worten hart und schwer charakterisiert. Hart heißt in meinen Augen stur, schwer heißt gefühllos. Oft lässt Gott das Böse einfach laufen, damit es seinen Zweck erfülle. Das ist sehr wichtig. Versteht ihr das? Warum gestattet Gott den Bösen so weiterzumachen wie bisher? Er gebraucht sie. Sie sind Teil seines Plans. Sogar die Bösen dienen Gott. Durch diese Erkenntnis werden viele von uns zur Ruhe kommen, denn wir sehen uns die Ungerechtigkeit und Boshaftigkeit auf Erden an und sagen: Wie kann Gott das zulassen? Die Antwort lautet: Gott sieht all das. Er kennt es. Er hat es in seiner Hand. Auch die Bösen dienen seinem Zweck. In 1. Mose 15,16 verspricht Gott Abraham, er werde ihm das Land Kanaan geben, aber er sagt dazu: Jetzt noch nicht, erst nach 4 Generationen werde ich es dir geben. Und dann erklärt er warum. Vers 16: Und in der 4. Generation werden sie, deine Nachkommen, hierher zurückkehren, denn das Maß der Schuld des Amoriters ist bis jetzt noch nicht voll. Die Amoriter waren ein böses, pervertiertes Volk von Götzendienern, aber er sagte, ihre Bosheit hat ihren Gipfel noch nicht erreicht. Erst wenn sie voll ausgeprägt ist, werde ich meine Sichel schwingen und sie ernten, und dann werden deine Nachkommen dieses Land einnehmen. Wenn ihr euch die Dinge ansieht, die heute auf der Welt geschehen, dann denkt an diese Aussage: Es ist böse, aber es hat noch nicht den Höhepunkt erreicht. Wenn es diesen Höhepunkt erreicht hat, wird Gott die Sichel schwingen und ernten. Gehen wir nur noch kurz zurück zu Römer 9,19. Du wirst nun zu mir sagen: Warum tadelt er noch? Denn wer hat seinem Willen widerstanden? Mit anderen Worten, alles verläuft in Übereinstimmung mit den Zielen Gottes. Deshalb tut in gewissem Sinne niemand etwas anderes als das, was Gott für ihn vorgesehen hat. Einige Menschen finden die Antwort des Paulus nicht ganz zufriedenstellend. Ja, freilich, o Mensch, wer bist du, der du das Wort nimmst gegen Gott? Wird etwa das Geformte zu dem Former sagen: Warum hast du mich so gemacht? Paulus sagt hier: Gott weiß, was er tut. Versuch nicht, ihm Vorschriften zu machen. Und wie an vielen anderen Stellen der Schrift vergleicht er das Leben eines Menschen mit einem Gefäß, das aus Ton geformt wird. Er sagt im Endeffekt: Wer das Gefäß formt, bestimmt auch, was es sein wird. Und Gott ist es, der das Gefäß formt. Dann sagt Paulus in Vers 21: Oder hat der Töpfer nicht Macht über den Ton, um aus derselben Masse ein Gefäß zur ehrenvollen Verwendung und ein anderes zur gewöhnlichen Verwendung zu machen? Wer würde das abstreiten? Wenn aber Gott, obwohl er seinen Zorn erweisen und seine Macht kundtun wollte, mit vieler Langmut die Gefäße des Zorns ertragen hat, die zum Verderben zubereitet sind? Also, wenn ihr seht, wie gut es den Gottlosen geht, dann denkt euch, das ist die Geduld Gottes. Gott erträgt das, weil sich so seine Absichten erfüllen. Petrus sagt: Er achtet die Langmut unseres Herrn für Errettung. Das ist etwas, worüber wir alle nur staunen können, wie geduldig Gott ist, wie lange er die Bosheiten erträgt. Aber er tut es, um seiner Auserwählten willen. Wir alle werden mit diesem Problem konfrontiert. Wie kann Gott all das einfach so weiterlaufen lassen? Die Antwort lautet, wenn ich so sagen darf, Gott kennt sein Geschäft. Wenn seine Absichten mit seinen Auserwählten verwirklicht worden sind, wird er sich um die Gottlosen kümmern. Und dann kommen wir zu dieser herrlichen Aussage in Vers 23. Gott tat all das, damit er den Reichtum seiner Herrlichkeit an den Gefäßen der Barmherzigkeit kundtue, die er zur Herrlichkeit vorher bereitet hat, uns, die er auch berufen hat, nicht allein aus den Juden, sondern auch aus den Nationen. In der englischen Living Bible heißt es hier Gefäße, die Gott sich bereitet hat, um seine Herrlichkeit hineinzugießen. Das seid ihr und ich. Er bildet und formt uns, damit wir Gefäße der Herrlichkeit werden. Wenn du fragst, warum lässt Gott das und das alles zu, dann gebe ich für mich selbst die Antwort, er macht aus dir ein Gefäß, das seine Herrlichkeit aufnehmen kann. Versteht ihr? Wir wollen versuchen, das Kapitel rasch abzuschließen. Am Ende des Kapitels heißt es, dass Gott sowohl den Juden als auch den Nichtjuden Gnade erweist. Nicht allein den Juden, nicht allein den Nichtjuden, sondern beiden. Paulus zitiert zwei Passagen aus Hosea, aus denen klar wird, dass Gott Israel eine Zeit lang verwerfen wird. Doch dann fährt er fort, an derselben Stelle, wo ihnen gesagt wurde, ihr seid nicht mein Volk, wird zu ihnen gesagt werden, ihr seid mein Volk. Das dürfen wir auf keinen Fall vergessen, denn Gott sammelt Israel wieder an dem Ort, wo zu ihnen gesagt wurde, ihr seid nicht mein Volk, damit er ihnen nun verkünde, ihr seid mein Volk. Dann Vers 27, Jesaja aber ruft über Israel, wäre die Zahl der Söhne Israels wie der Sand des Meeres, nur der Überrest wird errettet werden. Der Überrest. Gott hat einen Überrest, den er vorher erkannt und auserwählt hat und den er durchbringen wird. Denn der Herr wird sein Wort auf Erden ausführen, gründlich und rasch. In der englischen New International Bible heißt es, der Herr wird seinen Schiedsspruch schnell und mit Endgültigkeit vollstrecken. Dann sagt Paulus noch, hätte Gott Israel keinen Überrest gelassen, wäre es völlig zerstört und ausgelöscht worden. Er schließt das Kapitel, indem er sagt, die Juden, die Gerechtigkeit zu erlangen strebten, indem sie ein Gesetz halten, sind gescheitert. Die Nichtjuden, die nichts von einem Gesetz wussten und sich nicht für Gerechtigkeit interessierten, erlangten Gerechtigkeit. Das ist ein Paradox. Die Juden scheiterten, weil sie den Messias ablehnten, den Stein, den Gott gelegt hatte, um darauf seine Gemeinde zu bauen. Nun, ich habe den letzten Teil dieses Kapitels sehr rasch durchgemacht, weil wir in kurzer Zeit viel bewältigen müssen. Ich hoffe, ihr seid nachsichtig mit mir.